ihr da draußen, ihr süßen Mäusis und Mäusinnen. Mein Name ist Felix Riedenschneider. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Messerschneide. Mir live zugeschaltet aus dem schönen Frankfurt am Main ist meine liebe Schwester.
Hallo auch von mir, Julia Riedenschneider.
Es kann ja immer mal sein, dass jemand von uns den Nachnamen gewechselt hat, gell? Muss man immer nochmal Nachnamen dazu sagen.
Ja, oder vielleicht ist auch jemand mal dann neu dabei und kennt unsere Nachnamen noch gar nicht.
Stimmt, kann sein, ist nicht unmöglich. So, liebe Julia, wir nehmen heute am Wochenende auf, am 3. November. Es war für uns beide ein bewegtes Wochenende. Ich hatte Dienst, du warst in Berlin, das wirst du uns gleich noch etwas detaillierter erzählen. Aber erstmal möchte ich nochmal einen kurzen Callback zur letzten Folge machen. Da ging es ums Betreuungsrecht. Wer es noch nicht gehört hat, Folge 38 können wir euch sehr ans Herz legen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an unsere Interviewpartnerin, Frau Kuma Kaut, die Rechtsanwältin aus Darmstadt. Ich habe eigentlich durchweg gutes Feedback bekommen. Und du, Julia?
Ich persönlich hatte ja das Gefühl, das habe ich dir eben schon gesagt, dass nicht so viele die Folge gehört hatten, weil ich glaube, dann ist es doch ein bisschen schwere Kost. Aber ja, du hast ja gemeint, die hatte eigentlich einen ganz guten...
Genau, die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Millionen.
Da freuen wir uns natürlich sehr.
Millionen. Jetzt kommt Millionenklicks, sage ich jetzt einfach mal.
Junge, Junge.
Ja, ich mache ein bisschen jetzt im Hinblick auf die US-Wahlen, kann man ja auch hier mal ein bisschen Fake News machen. Also es war die größte Podcast-Folge aller Zeiten. Wie bei Donald Trump war auch immer die größte Rede aller Zeiten. Also, was ich aber noch herausgefunden habe in Bezug auf die Folge, wir hatten ja über das Vorsorgeregister gesprochen und da habe ich mich nochmal ein bisschen informiert und habe das auch nochmal direkt an unsere zentrale Notaufnahme weitergegeben, weil ich es ja prinzipiell ein super Tool finde, wenn man da mal nachschauen kann, wer hat denn jetzt überhaupt eine Patientenverfügung, beziehungsweise liegt da irgendwas vor, vielleicht dementer Patient, kann ich jetzt nicht genau sagen, kommt mitten in der Nacht, Schenkelhals, Exsikkose, was weiß ich. Und das ist prinzipiell möglich und umsetzbar, aber man benötigt dafür einen elektronischen Heilberufeausweis. Und den haben ja, glaube ich, die wenigsten. Oder hast du einen, Julia?
Ich habe keinen, aber wir bräuchten beide einen auf jeden Fall.
Ja, du hast sogar gesagt, es wäre vielleicht Pflicht. Das wissen wir jetzt, können wir jetzt an dieser Stelle, glaube ich, noch nicht bestätigen.
Doch, also das ist tatsächlich ist verpflichtend. Und sobald du deine eigenen Rezepte zum Beispiel ausstellen musst und signieren musst, dann brauchst du ihn definitiv.
Okay. Ne?
Dadurch, dass wir jetzt im Krankenhaus angestellte Ärzte sind, haben wir natürlich immer das Glück, dass wir von Station aus über das Entlassmanagement das über unsere Oberärzte oder Chefs machen können. Aber rein theoretisch, dass du deine eigenen Rezepte mit deinem eigenen Namen drucken kannst, da brauchst du es definitiv.
Okay, also Leute, gebt Geld aus, weil das kostet Geld, habe ich schon gesehen im Internet.
Wir lieben Geld ausgeben.
Und holt euch einen Heilberufeausweis. So, Julia, dann schwenken wir mal wieder zum Newsblock.
Genau, wir haben eigentlich, die Folge ist ein bisschen anders gestaltet, als ihr es sonst kennt. Generell ist es mehr oder weniger ein riesengroßer Newsblock dieses Mal. Was wir aber neben unserem Hauptthema noch einmal erwähnen wollten, oder ich ganz gerne, ich wollte euch erzählen von der 144. Hauptversammlung des Marburger Bundes in Berlin. Deswegen war ich da gewesen die letzten zwei Tage. Bin extra ein bisschen früher aus dem Urlaub gekommen tatsächlich, weil mein Arbeitgeber mich dafür nicht freigestellt hat. Und ich habe da noch meinen Resturlaub dann für genommen. Hat sich definitiv gelohnt. Für alle, die den Marburger Bund noch nicht so genau kennen und auch nicht wissen, was da die Hauptversammlung nämlich ist, wollte ich das ganz gerne der Transparenz halber einmal noch kurz erklären. Marburger Bund generell unsere Gewerkschaft der angestellten Ärztinnen und Ärzte in Deutschland und die Hauptversammlung tagt insgesamt zweimal im Jahr und bespricht dann eben die aktuelle Lage für die angestellten Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Es gibt viele Abstimmungen über verschiedene Anträge der Kliniken und das Gesundheitssystem betreffend, auch im Hinblick zum Beispiel auf die Krankenhausreform, weil ja die Vorsitzende Susanne Jona eine der Beraterinnen von Karl Lauterbach und hat dementsprechend auch unsere Interessen dort vertreten. Da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Es wird natürlich immer besprochen, wie man auch die Arbeitsbedingungen verbessern kann. Dieses Jahr stand die Hauptversammlung unter dem Schirm von New Work. Da gab es von Expertinnen und Experten Vorträge zu. Es wurde dann zusammen auch noch gebrainstormt, wie das Ganze eben vielleicht auch angewandt werden kann jetzt schon. Und was auch ganz interessant ist, es gab natürlich auch, dort sind alle anwesend, die unsere Tarifverhandlungen in den Krankenhäusern mit den verschiedenen Verträgen besprechen. Und da hatten wir vor knapp 6 Wochen genau, 3. November, hast du ja gesagt, vor 6 Wochen war ja der Streik gewesen bezüglich der Kliniken mit VKA-Tarifverträgen. Und da gab es nochmal ein kleines News-Update, weil bis jetzt gab es tatsächlich ja noch gar keine Einigung. Und die Verhandlungen laufen auch noch. Die nächsten Verhandlungstage sind jetzt für Mitte November angesetzt, ab dem 14.11. Und ja, leider haben sich da die Verhandler noch auf nichts einigen können. Es wurde ja zum einen eine Entgelterhöhung von 8,5% gefordert. Es wurden ja verschiedene Forderungen auch gemacht für bessere Vergütung von Schichtarbeit, bessere Regelung des Arbeitszeitausgleiches. Aber ja, da stagniert es noch etwas. Genau. Und was auch noch ganz wichtig ist, die kleine Tarifkommission wurde auch noch neu gewählt. Das sind dann eben die Vertreter und Vertreterinnen, insgesamt 15 an der Zahl, die dann für kommende Tarifverhandlungen aller Art für die sämtlichen verschiedenen Klinikkonzerne eben auch zuständig sein werden für die nächsten 4 Jahre. Und ja, um auch noch mal ein bisschen Werbung zu machen für den Marburger Bund. Ich bin da ja mittlerweile ein ganz großer Fan und durfte dieses Mal tatsächlich auch selbst als Delegierte für das Land Hessen mitfahren, was mich schon sehr gefreut hat. Es ist wirklich, wirklich lohnenswert. Also jeder, der sich für Berufspolitik auch etwas interessiert, man hat da super Einblicke. Es ist super, super spannend. Man kann sich sehr gut connecten auch mit anderen Bundesländern, mit anderen Ärztinnen und Ärzten. Und ja, es ist irgendwie auch ein bisschen schön zu sehen, dass man mal direkt Einwirkung auch vielleicht hat auf seinen Beruf, auf seine Möglichkeiten und eben auf das, was uns so betrifft und passiert, ne? Weil da passiert ja aktuell ziemlich viel, Felix, um vielleicht jetzt schon in das Hauptthema einzusteigen.
Ja, erstmal vielen Dank, Julia. Ich glaube auch mal vielleicht vielen Dank, kann man ja auch mal sagen, für dein Engagement und für das Engagement von allen Delegierten und Teilnehmern von so einer Konferenz oder von so einer Hauptversammlung. Es ist, wie gesagt, ja alles irgendwie ein bisschen in der Privatzeit. Und das muss man ja schon hoch honorieren, wenn man sich überlegt, wie abgekämpft man ja dann auch immer aus der Klinik kommt. Ob sich das vielleicht bald ändert und wir total erholt sind und total easygoing, das wird sich jetzt vielleicht weisen, weil die Bundesregierung oder der Bundestag hat am 17.10. die Krankenhausreform verabschiedet. Wir berichteten ja bereits einmal schon im Juli 2023 zu dem Thema, als es noch den Referentenentwurf dazu gab. Und da möchte ich gerne nochmal auf unsere Folge 6 verweisen. Das ist schon ganz schön lange her. Ich kann es mir nicht nochmal anhören, aber vielleicht ihr da draußen, um euch ein vollständiges Bild zu machen über diese Reform. Wir werden heute auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, weil es ist einfach ein wichtiges Thema und es wird uns alle mehr oder weniger, egal in welcher Berufsgruppe ihr euch befindet oder in ob ihr überhaupt im Krankenhaus arbeitet oder nicht, ich glaube, es wird uns alle beeinflussen.
Ja, und auch alle Patientinnen und Patienten betrifft es natürlich auch.
Genau, falls ihr als Patient zuhört, dann ist das auch wichtig für euch. Auf jeden Fall wurde das, wie gesagt, am 17.10. im Bundestag beschlossen und es gab dazu natürlich auch ein Statement auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums, was ich euch gerne mal kurz vorlesen möchte. Mit dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz wird die Behandlungsqualität in Kliniken und die flächendeckende medizinische Versorgung für Patienten auch im ländlichen Raum gestärkt. Krankenhäuser werden zudem von Bürokratie und ökonomischem Druck entlastet. Die Fallpauschalen werden endlich durch Vorhaltepauschalen weitgehend ersetzt. Gleichzeitig werden nicht notwendige Krankenhäuser abgebaut oder umgewandelt, so Bundesgesundheitsminister Professor Lauterbach. Der Bundestag hat das Gesetz am 17. Oktober beschlossen, in Kraft treten soll die Reform zum 1. Januar 2025, also schon in weniger als 2 Monaten. Bevor wir jetzt aber nochmal auf die Reform schauen, Julia, macht es, glaube ich, Sinn, nochmal ein bisschen das Bigger Picture, auch gerade für die Leute, die es erstens vergessen haben, weil ich meine, wir vergessen auch andauernd was und es können uns nicht mehr so gut an Folge 6 erinnern, macht es Sinn, nochmal ein bisschen die Ausgangslage anzuschauen, warum überhaupt eine Reform in Deutschland notwendig ist.
Genau, also man kann das Ganze, glaube ich, ganz gut in 5 Punkten nochmal abkürzen, warum die Krankenhausreform überhaupt initiiert wurde. An erster Stelle steht hierbei, dass natürlich die Finanzierung und der wirtschaftliche Druck ausschlaggebend gewesen sind. Wir haben viele, viele Krankenhäuser in Deutschland, knapp 1700 an der Zahl. Und laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft erreichten die Kliniken 2023 ein Defizit von knapp 9 Milliarden Euro. Ja, also die meisten Kliniken schreiben aktuell rote Zahlen und schwarze Zahlen, also ein Plus erwirtschaften ungefähr 7% der Kliniken im Jahr 2023. Warum ist das Ganze so? Wir haben in unserer 6. Folge ja schon mal erklärt, wie die Krankenhäuser sich generell finanzieren und 50% dabei werden, also die 50% der Finanzierung werden hierbei von den Ländern eigentlich erwirkt. Investitionskosten, zum Beispiel Renovierungskosten, müssen oder sollten eigentlich die Länder tragen. Die sind dem Ganzen aber nicht nachgekommen. Deswegen sind die Krankenhäuser auch weitestgehend in den Zuständen, in denen sie sind. Und die anderen 50% erwirtschaften sich die Krankenhäuser eben selber durch Fallpauschalen. Das sind die DRGs. Die hatten wir auch schon mal erklärt. Das sind letztendlich Behandlungen, die in diesen Pauschalen zusammengefasst werden, eben über die Liegezeiten, die Eingriffe, die zum Beispiel gemacht werden, Behandlungen. Lediglich das Pflegepersonal ist hier ausgeklammert, beziehungsweise die Finanzierung hiervon. Und genau, die sollten überarbeitet werden, um eben einen Anreiz über mehr Fälle, die die Krankenhäuser generieren und so mehr Geld zu erwirtschaften, zu nehmen.
Genau, und das habe ich auch wieder witzigerweise letzte Woche live gehabt, und zwar eine Patientin, die zu mir in die Notaufnahme kam und diese berühmt-berüchtigten Wirbelsäulen-OPs, ne, die ja noch viel Geld geben bekommen hat. Und zwar, ich meine, wir kennen das noch aus unserer Zeit in Frankfurt, ne, dass diese ganzen Dekompressionsoperationen, also ohne eine Instrumentierung mit Stäben und Schrauben da hinten drin. Und zwar hat die Patientin das halt in einer kleinen Klinik in Hessen bekommen und es hat nichts geholfen. Und das ist wieder so ein klassischer Fall von, ja, Privatpatient, wurde operiert, hat nichts gebracht, Schmerzen groß. Operation, wie gesagt, war natürlich indiziert und hat natürlich dann dem Krankenhaus auch wahrscheinlich eine gute Abrechnung beschert, aber wie gesagt, hat medizinisch am Ende nichts gebracht.
Perfekt.
Der zweite Punkt, den wir natürlich auch alle kennen, ist der Personalnotstand und die Arbeitsbedingungen. Ne? Das ist, glaube ich, was wir jeden Tag auch am eigenen Leib zu spüren bekommen. Auf der einen Seite steht natürlich der Pflegekräftemangel, auch das haben wir ja schon mal in einer Folge thematisiert. Das hat sich gerade in den letzten Jahren dramatisch verschärft, weil auf der einen Seite natürlich die Anforderungen an das Pflegepersonal stetig steigen und auf der anderen Seite halt viele Fachkräfte einfach aufgrund von schlechten Arbeitsbedingungen, Überlastung oder auch zu wenig Geld einfach den Beruf verlassen oder in Teilzeit gehen. Das heißt, das ist einfach ein dauerhafter Abfluss von Manpower da in dem System besteht. Und das spüren wir dann auch ja wieder tagtäglich daran, dass zum Beispiel die Auslastung im OP auf den Stationen reglementiert wird und Betten gesperrt werden oder Säle geschlossen werden und das dann auch, glaube ich, mittlerweile normal ist, muss man sagen. Ich weiß nicht, in welchem Krankenhaus alle OP-Säle oder alle Betten bespielt werden. Das sind mit Sicherheit die Ausnahme, absolute Ausnahmefälle. Und wir leben ja schon in einem Ballungsraum in Deutschland. Ich will nicht wissen, wie es in ländlichen oder auch vielleicht in den neuen Bundesländern ist. Und demgegenüber steht dann natürlich der Ärztemangel, vor allem im ländlichen Raum. Das sind im Endeffekt natürlich ähnliche Probleme wie bei der Pflege, aber insbesondere in ländlichen Regionen, wo es halt noch viele kleinere Krankenhäuser gibt, haben diese Krankenhäuser natürlich extreme Schwierigkeiten, überhaupt noch genügend qualifiziertes Personal zu finden und sind deshalb dann natürlich in ihrer Funktionsfähigkeit total eingeschränkt. Ne? Aber das trifft natürlich auch die städtischen Regionen. So kann ich bei meinem Krankenhaus zum Beispiel sagen, dass da aktuell in der inneren Medizin brutaler Notstand ist an ärztlichem Personal und die schon Probleme haben, da überhaupt die Dienste zu besetzen. Und ich meine, wie gesagt, habe ich im Vorgespräch schon gesagt, wir leben im Rhein-Main-Gebiet und ich will nicht wissen, wie es in anderen Teilen Deutschlands aussieht.
Auf jeden Fall. Ich finde, das kriegt man ja auch immer häufiger mit, dass Honorarärzte eingesetzt werden müssen, ja, um überhaupt die Dienste besetzt zu bekommen. Genau, als nächstes ist zu nennen, dass wir eine unregelmäßige Verteilung in Deutschland haben von den Krankenhäusern und dadurch erhebliche Strukturprobleme. Auf der einen Seite haben wir vor allem in den Ballungszentren, wie wir jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet, eine Überversorgung an Krankenhäusern, während vor allem in ländlichen Regionen eher eine Unterversorgung besteht. Und auf der anderen Seite fällt auf, dass gerade kleinere Krankenhäuser immer häufiger in Existenznöte geraten. Und einfach aufgrund der fehlenden Patientenzahlen dann in wirtschaftlichen Notstand kommen und dann auch schließen müssen.
So sieht's leider aus. Und das dann natürlich unkontrolliert. Das ist ja einer der wichtigen Punkte, der dann auch in der Reform aufgegriffen werden soll. Technologische und digitale Rückstände, das kriegen wir auch jeden Tag zu spüren. Mangelnde Digitalisierung. Wie gesagt, wir scannen, bis der Scanner, wir faxen, bis das Fax brennt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, auch wenn es jetzt solche Register oder sowas gibt, ist ja der Alltag eigentlich so, dass man den Hausarzt anrufen muss und der soll einem dann mal die Vorsorgevollmacht faxen. Und wir haben einfach da einen Riesenrückstand mittlerweile und den kann man auch nicht einfach aufholen, so dass wir quasi bei den meisten Innovationen auch schon so weit hinterher hängen, obwohl die ja alle eingeführt werden sollen, wie digitale Patientenakte und so weiter, dass in anderen europäischen Ländern schon normal ist, dass man das jetzt gar nicht so einfach mit einer Reform vielleicht aufholen kann. Und dann noch der fünfte Punkt, und zwar sind das die Qualitätsprobleme und die Patientensicherheit. Im Endeffekt gipfelt es ja aus dem, was wir alles gerade gesagt haben. Wir haben infrastrukturelle Probleme, das heißt, wir haben Investitionsrückstau durch die Länder. Das heißt, wir haben irgendwelche alten Geräte. Wir haben zu wenig Personal, die diese Geräte bedient und das und irgendwelche Operationen, die vielleicht durchgeführt werden müssen, weil sie Geld bringen und es vielleicht jemand gar nicht so gut kann oder nicht so oft gemacht hat. Und das ist natürlich einfach ein absoluter Indikator dafür, dass auch die Qualität dann darunter leiden wird und damit die Patientensicherheit. Und wie gesagt, das gipfelt ja im Endeffekt aus dem Problem, dass wir Fehleinreize gesetzt haben durch dieses Fallpauschalensystem, beziehungsweise das sich jetzt so über die Zeit herauskristallisiert hat. Magst du uns nochmal die Punkte zusammenfassen, Julia?
Genau, also letztendlich kann man sagen, ich glaube, man sieht schon, dass definitiv eine Krankenhausreform in irgendeiner Form in Deutschland aktuell unumgänglich und notwendig ist. Zentral zu nennen ist ja einmal, dass es wichtig ist, dass es eine Neuordnung der Finanzierung gibt, um eben den wirtschaftlichen Druck zu nehmen und Fehlanreize zu reduzieren für zum Beispiel unnötige Operationen und dass man eine Verbesserung der Versorgung vor allem im ländlichen Raum schafft und dort dadurch eben eine effizientere Strukturplanung erwirkt. Ne? Und dann eben auch gegebenenfalls neue Investitionskosten für zum Beispiel Digitalisierung und Qualitätssicherung zu optimieren.
Genau. Und ob das der gute Karl Lauterbach jetzt geschafft hat, das schauen wir uns jetzt mal an, beziehungsweise wir müssen ja auch wieder in die Glaskugel gucken, aber wir gucken uns zumindest den Inhalt jetzt des finalen Gesetzes mal an. Und zwar Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, wir haben es bereits gesagt, ein doller Zungenbrecher, wird auf einmal auf der einen Seite die Finanzierung der stationären Versorgung grundlegend ändern, indem die Fallpauschalen in den Hintergrund rücken sollen. Die sollen nur noch 40% der Finanzierung der Krankenhäuser ausmachen. 60% soll durch sogenannte Vorhaltepauschalen erwirtschaftet werden, die die Krankenhäuser sicher sozusagen bekommen, damit sie gewisse Leistungen weiterhin anbieten können, auch wenn sie vielleicht da nicht mehr die hohen Zahlen dafür haben, für solche Eingriffe oder für solche vielleicht medizinischen Versorgungen, die nicht so lukrativ sind. Und auf der anderen Seite sollen halt Krankenhäuser in Leistungsgruppen eingeteilt werden, um dann eine bessere Planungssicherheit für die Länder sozusagen zu haben, wo man sagt, okay, ich möchte diese Versorgung in diesem Bereich vielleicht haben und das soll geregelt werden durch bundeseinheitliche Qualitätskriterien. Was das dann am Endeffekt für die Krankenhäuser und für die Patientinnen und Patienten bedeutet, schauen wir uns jetzt nochmal etwas genauer an.
Genau, wir fangen einmal mit den Patientinnen und Patienten an. Letztendlich, hat der Felix ja gerade schon gesagt, durch die Einführung von diesen Leistungsgruppen sollen eben Krankenhäuser nach bundeseinheitlichen Qualitätskriterien zertifiziert werden, sodass man sagen kann, dass in manchen Häusern eben ausschließlich bestimmte Leistungen nur noch durchgeführt werden können. Ne? Also die, sag ich mal, hochspezialisierten Behandlungen werden dann in besonderen Zentren nur noch durchgeführt werden. Das hat den Hintergrund, dass man einfach durch verschiedene Studien auch festgestellt hat, dass eine bessere Patientenlenkung von Patienten mit zum Beispiel bösartigen Erkrankungen, da gab es mal eine Studie zum Beispiel zum Thema Brustkrebs, eine niedrige Mortalitätsrate aufweisen können, wenn man eben bei Erstkontakt direkt in einem Zentrum behandelt wird, beziehungsweise in einer Schwerpunktklinik. Genau, das soll einfach eine bessere oder Optimierung der stationären Versorgung erwirken und dann eben, wie gesagt, die Sterberate senken. Zum anderen soll für Patienten verbessert werden, dass sie zum Beispiel vor allem im ländlichen Raum, wo es wenige Fachärztinnen und Fachärzte im niedergelassenen Raum gibt für einzelne Fachdisziplinen, zukünftig auch ambulant in Krankenhäusern behandelt werden können. Da spricht man zukünftig von sektorübergreifenden Versorgungseinrichtungen in diesen Level 1i Krankenhäusern. Wir hatten ja die Level auch mal erklärt gehabt in unserer letzten Folge, wen es nochmal interessiert, um eben sicherzustellen, dass es eben auch noch im ländlichen Raum eine fachärztliche Behandlung gibt, wo diese eben vielleicht aktuell nicht mehr vorhanden ist oder vielleicht in Zukunft einfach auch aufgrund des demografischen Wandels ja aussterben wird, muss man sagen. Ne? Das ist das eine. Und dann abschließend ist auch noch wichtig, wir hatten ja auch schon häufiger davon gesprochen, dass es gerade im pädiatrischen Bereich, also im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin, Engpässe gibt für fachärztliche Behandlungen. Und das soll ermöglicht werden, auch dass eben in Kinderkliniken in Zukunft Kinder mit schweren Erkrankungen auch ohne vorherige Überweisung direkt dort pädiatrisch auch ambulant behandelt werden können.
Genau.
Also ich glaube, zusammenfassend kann man auch ganz gut sagen nochmal, dass vor allem ein großer Fokus auch darauf liegt, dass eben ambulante Behandlungen, die sonst nicht durch vor allem gesetzliche Krankenkassen abgerechnet werden können, nun im Krankenhaus auch durchgeführt werden sollen.
Ja, ich glaube, das ist schon prinzipiell alles. Also gerade den ersten Punkt, ne, mit den Zentren für zum Beispiel maligne Erkrankungen und sowas, das würde ich 100% unterschreiben. Da bin ich mir auch sicher, dass das auf jeden Fall eine schlechtere Versorgung ist, wenn wir das in kleinen Krankenhäusern oder halt so diese Flickenteppich-Taktik da machen und es einfach mal da ein bisschen und da ein bisschen gemacht wird. Und das ist auf jeden Fall was, was sinnvoll ist. Wie gesagt, wenn es denn auch so umsetzbar ist, muss man sagen. Und was ich auch prinzipiell erstmal gut finde, ist, dass es ja auch einen Schwerpunkt geben soll mit der Kinder- und Jugendmedizin, dass das zumindest jetzt mal sich da, dass man sich das jetzt mal da reingeschrieben hat. Auch da muss man schauen, ob das umgesetzt werden kann. Auf der anderen Seite habe ich mir auch da gedacht, ja, mit der Überweisung, meine Güte, wenn es ein Notfall ist oder wenn es halt eine behandlungsbedürftige Geschichte ist, wird es eh behandelt. Also dann reicht man die Überweisung halt nach. So war es ja auch bei uns in der Orthopädie, sage ich mal, wenn Kinder gekommen sind, muss halt die Überweisung nachreichen.
Ja.
Es macht halt den Aufwand ein bisschen geringer, klar, aber es ist jetzt nicht so, dass jemand dann, also zumindest hoffe ich das, wenn jemand jetzt wirklich einen Behandlungsgrund hat, dass er nicht abgelehnt wird.
Ja, das sowieso nicht, ne? Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt geltend für Notfälle per se, sondern ich glaube wirklich eher für schwerere Krankheitsbilder auch und eben diese ambulante Versorgung, ne? Also prinzipiell läuft es ja schon so, dass wenn du dich ins Krankenhaus wendest, ne, und sagst, okay, ich bin so schwer krank, dass ich wirklich ins Krankenhaus damit gehen muss, ist es ja schon mit einem stationären Aufnahmegrund dann verbunden. Ne?
Ja.
Und da bin ich aber mal gespannt, wie das halt laufen soll, auch gerade wenn man sagt, okay, das ist hier gezielt nur noch auch für ambulante Behandlungen, also man kommt und geht wie in der Praxis, wie das halt laufen soll. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, die Räumlichkeiten, die gibt's in den wenigsten Krankenhäusern, dass man von heute auf morgen sagen kann, okay, kein Problem, wir haben hier, also genau, die Behandlungsräume dazu, die Infrastruktur muss man sagen, weil du brauchst ja auch noch immer dementsprechend Ärzte und Pflegepersonal, die sich da kümmern können, ne?
Ja.
Abgesehen oder fernab vom stationären Alltag.
Auf jeden Fall, also wie gesagt, es klingt auf dem Papier immer alles erstmal ganz okay und dann muss man halt sich mal ein bisschen die rosarote Reformbrille vielleicht abnehmen und dann mal dahinter schauen und dann sieht es dann schon wieder etwas schwieriger aus. So, dann gucken wir nochmal, was sich für die Krankenhäuser ändert oder ändern soll. Und zwar auf der einen Seite soll natürlich der ökonomische Druck verringert werden. Wir haben es gerade gesagt. Durch die Vorhaltevergütung sollen bedarfsnotwendige Krankenhäuser, deren Leistungen vorher fast ausschließlich mit diesen DRG-Pauschalen vergütet wurden, halt künftig weitgehend unabhängig von dieser Leistungserbringung sein und halt zu einem relevanten Anteil mit den 60% gesichert werden. Das bezieht sich halt aber auf die Fallzahlen von den letzten 4 Jahren. Das heißt, irgendwie widerspricht sich das schon wieder ein bisschen, weil das ja dann wieder nicht mehr ganz der aktuellen Realität entspricht, aber man muss es ja an irgendwas festmachen. Also das kann ich jetzt, sage ich mal, auch nicht komplett durchkritisieren, aber ja, wie gesagt, muss man ja irgendwie an irgendwas messen. Und für die stationäre Behandlung wieder von unseren geliebten Kindern erhalten die Krankenhäuser künftig die volle Fallpauschale, auch wenn die Patienten kürzer im Krankenhaus sind. Das wird ja häufig nämlich gekürzt, ne? Wenn ich Leute früher entlasse mit den DRGs unter der unteren Grenzverweildauer, dann kriege ich Abzüge und das soll geändert werden und da gibt es jährliche Zuschläge von 300 Millionen, insbesondere halt für pädiatrische Einrichtungen. Ob das ausreicht, 300 Millionen, das sei mal dahingestellt.
Das will ich vielleicht einmal ganz kurz kritisieren nochmal, weil ich finde, das ist schon noch etwas, was ganz, ganz schlecht läuft mit der aktuellen Fallpauschale oder diesen DRGs, die wir eben haben. Ne?
Ja.
Also wir kriegen ja wirklich mit Aufnahme eines Patienten, der eine gewisse Diagnose bekommen hat, gesagt, der Mensch soll 4 Tage im Krankenhaus liegen, ne, und dann wirklich am 5. Tag entlassen werden, damit man halt den vollen Satz
Betrag
dafür
kriegt.
Bekommt als Krankenhaus. Ne. Und man muss halt ganz ehrlich sagen, das entspricht nicht der Realität. Also ich meine, es gibt auch bestimmte Operationen, wo wir Menschen dann wirklich eine Woche haben liegen lassen, obwohl es denen gut geht und vielleicht nur die Hand kaputt war. Und ich meine, die andere Hand hat ja noch funktioniert und die Beine sowieso. Und man dicke Leute hätte auch nach 2 Tagen entlassen können. Und das bedeutet ja einfach nur auch für die Pflege oder die Ärzte einfach wieder mehr Menschen, die versorgt werden müssen täglich und mehr Arbeit. Ja.
Ja, es bleibt schwierig. Aber wie gesagt, es soll mehr Geld wenigstens dafür geben.
Gut.
Oh, auf der anderen Seite soll es auch für besondere Bereiche mehr Geld geben, für die Stroke Units, also für Schlaganfallpatienten, für die Traumatologie, das betrifft mich, mit den unfallchirurgischen Patienten. Pädiatrie haben wir bereits genannt. Davor steht natürlich immer noch die Geburtshilfe. Auch die soll nochmal mehr Geld bekommen. Intensivmedizin, dann für Koordinierungsaufgaben nicht näher bezeichnet an dieser Stelle. Für die Unikliniken, vielleicht sind wir zu früh raus, Julia, für die Notfallversorgung. Und das sind jetzt erstmal so die Punkte, die da nochmal herausgehoben werden. Alles andere soll dann halt über diese Leistungsgruppen kommen. Ne? Da gibt es 65 Stück, was dann im Endeffekt natürlich die Qualität verbessern soll, weil da richtet man sich dann, wir haben es gesagt, an den Zahlen der letzten 4 Jahre, was dann so operiert oder abgerechnet wurde. Und dann muss man mal gucken, ob das, was dann den Krankenhäusern, sage ich mal, anhand von diesen Leistungsgruppen, man sieht es ja jetzt schon ein bisschen in NRW, weggenommen wird oder was sie bekommen, was sie machen sollen oder erbringen sollen. Und dann brauchen die Menschen natürlich dafür auch wieder das Personal oder haben vielleicht dann auch auf einmal zu viel Personal für zu wenig Leistung, die sie nur noch anbieten dürfen. Das bin ich mal gespannt. Was, glaube ich, ganz wichtig war an dieser Stelle für die Reform, sonst hätten die Länder da nie zugestimmt, beziehungsweise sonst wäre dieses Gesetz überhaupt nicht in den Bundestag gekommen, ist die Zuständigkeit und Verantwortung der Länder für die Krankenhausplanung bleibt unberührt. Ne? Die Krankenhausplanung ist Ländersache. Und was halt sozusagen, wo der Bund sozusagen Einwirkungen hat, ist über diese Qualitätskriterien. Ne? Der Bund legt quasi die Kriterien fest und das Land kann dann sagen, okay, wo mache ich ein Krankenhaus und wo nicht? Da müssen sie halt gucken, ich möchte ein Krankenhaus haben, das erfüllt die Kriterien nicht, da muss ich da irgendwas aufbauen, weil es gibt ja, wie gesagt, eine Übergangszeit. Die Qualitätskriterien können allerdings auch unter bestimmten Voraussetzungen sozusagen umschifft werden, und zwar durch sogenannte Kooperationen und Verbünde. Das habe ich mir schon gedacht, als ich nämlich von der Krankenhaus, sage ich mal, Zusammenlegung hier in Darmstadt mitbekommen habe. Das größte Krankenhaus, das Klinikum Darmstadt, wurde nämlich von dem Träger meines Krankenhauses, vom Agaplesion, gekauft. Und ich glaube, da wollte man sich im Hinblick auf die Planung einfach schon mal mit so einem Verbund, den man ja dann auf dem Papier schnell mal hat, sichern, dass man alle Leistungsgruppen halt bekommt von diesen 65. Ne? Dass man halt mit einem Maximalversorger und einem kleinen bis mittelgroßen Haus, was ein paar Spezialgebiete hat, was das Klinikum halt nicht anbietet, dass man dann auf dem Papier wieder alles anbieten kann. So kann man da, sage ich mal, ein bisschen tricksen. Und auf der anderen Seite soll, was auch nochmal ein bisschen das Ganze umschifft, halt die flächendeckende Versorgung natürlich gewährleistet werden. Und da soll es auch wieder Ausnahmeregelungen geben für bedarfsnotwendige Krankenhäuser. Also gerade im ländlichen Raum, die dann vielleicht sogar unbefristet, also über diese Übergangszeit sozusagen Geld bekommen dürfen, wo dann wahrscheinlich die Länder sagen dürfen, ja, die wollen wir weiter erhalten und kriegen dann auch weiter ihre Zuschläge, auch wenn da vielleicht keine Fachärzte sind oder wenn die Qualität dann nicht so in diesen Kriterien, wie gesagt, erfüllt wird. Was auch noch reingeschrieben wurde, ist, die Erreichbarkeit von Kliniken soll gesichert bleiben. Und zwar ungefähr 30 Minuten soll es dauern, bis man zur allgemeinen inneren Medizin und zur allgemeinen Chirurgie gelangt. Und für die spezialisierten Krankenhäuser soll es nicht länger als 40 Minuten Anfahrtsweg dauern. Das ist ja ungefähr so wie in Dänemark, würde ich mal sagen, wenn ich mich an die Folge mit Camilla erinnere, oder Julia?
Mhm. Ja.
Das heißt, das finde ich okay, muss ich sagen. Also ich finde, 30 Minuten ist jetzt eine Anfahrtszeit, die kann man schon vertreten, um erstmal irgendwo hinzukommen, wo man versorgt wird. Für die Basisversorgung. Ne? Ich glaube, es bezieht sich nicht auf die Notfallversorgung.
Nee, genau.
Ja. Also wenn man jetzt mal einen Blinddarm rausbekommen soll oder, keine Ahnung, eine Kniearthroskopie oder sonst was, irgendwelche Basis-OPs. Ja? Und finanziert werden soll das Ganze mit einem Transformationsfonds, der 50 Milliarden Euro über die nächsten 10 Jahre zur Verfügung stellt. Das klingt für mich ganz schön wenig, muss ich sagen, wenn ich mir angucke, was allein an Milliarden, sage ich mal, Investitionsstau schon in den Krankenhäusern besteht, die wir schon besucht haben, Julia.
Das wird nicht reichen, das sagen ja auch alle.
Ja, und was ja noch ganz charmant ist am Ende, das soll ein sozusagen ein ärztliches Personalbemessungsinstrument kommen, was wissenschaftlich basiert wohl eine Grenze erhebt, wie viel mindestens an ärztlichem Personal zur Verfügung stehen soll für das Krankenhaus, und das soll dann wieder die Attraktivität natürlich des Jobs oder des Standortes dann steigern. Was für ein Tool das sein wird, wird jetzt hier auch nicht näher gesagt. Am Ende des Tages soll dann halt stehen, dass der Verwaltungsaufwand und der Verwaltungsaufwand für die Krankenhäuser sinkt und die das alles Maßnahmen sind, die zu einer Entbürokratisierung beitragen. Ob das wirklich so ist, das möchte ich mal dahingestellt lassen, weil eigentlich, glaube ich, wird es erstmal einfach wieder nur komplett mehr Arbeit sein. Also weil es muss ja erstmal alles irgendwie definiert werden und eine krasse Umstrukturierung in auch nicht so einer langen Zeit.
Also ich sehe da gar keine Ansätze von Entbürokratisierung, ja, ehrlich gesagt.
Das sehe ich nämlich eigentlich auch nicht.
Also dieser Begriff, der ist tot, muss man sagen.
Ja, das ist halt einfach was gesagt wird, weil es halt irgendwie, glaube ich, klingt.
Für uns klingt es sexy, Fall, aber das war's.
Haben wir ja schon gesagt, in Kraft treten soll das Ganze zum 1.1.25 und bis Ende 26 haben dann die Kliniken Zeit, um ihre Leistungsgruppen zuzuweisen. Und finanziell wird dieses Finanzierungssystem dann 27 oder 28 eingeführt bzw. umgestellt. 29 sollte es dann fertig sein. Also wir haben jetzt, uns jetzt mal knackige 4 Jahre sozusagen vorgenommen. Beziehungsweise 4 bis 5 Jahre, je nachdem, ob man Ende oder Anfang 29 sagt.
Ja, sehr schön.
Gut. Also, ja?
Ja, also klingt ja erstmal nach vielen guten Versprechen. Wie gesagt, wir haben ja schon ein bisschen, glaube ich, unsere Kritik geäußert, wo wir definitiv jetzt relativ sicher schon sagen können, dass es nicht so leicht wird, einfach aufgrund von Infrastruktur, die aktuell besteht zum Beispiel. Aber wir lassen uns natürlich auch gerne überraschen.
Ja, aber jetzt, so ganz sicher ist der ganze Kram ja noch nicht, oder?
Genau, das wollte ich gerade einmal sagen. Also wie gesagt, das wurde jetzt im Bundestag verabschiedet. Wir haben ja schon gesagt, dass die Umsetzung ist ja Ländersache. Deswegen geht es jetzt einmal in den Bundesrat über, der am 22.11. das nächste Mal tagt. Und bei dem jetzt verabschiedeten Reformgesetz handelt es sich um ein Einspruchsgesetz. Das heißt, dass es soweit durch ist, außer im Bundesrat würden sich jetzt mehrere Länder dazu entschließen, dem Gesetzentwurf zu widersprechen. Ne? Also ja, das heißt, jeder kann sich überlegen, ob er das gut findet oder eben nicht. Und wenn eben nicht der Fall ist, würde man diesem Gesetzentwurf widersprechen. Und wenn dann genug Länder eben zusammenkommen würden, dann
müsste es nochmal in den Vermittlungsausschuss.
Genau, nochmal zurück in den Bundesausschuss geben und dann müssten wir mal sehen, ob das in dieser Legislaturperiode überhaupt nochmal ein Comeback geben würde.
Ja, also was wichtig ist, solange die SPD-Länder sozusagen geschlossen bleiben, die von der SPD geführten Landesregierung sozusagen oder für eine SPD geführte Landesregierung stimmen, sollte das durchgehen. Wenn es jetzt aber zu irgendwelchen Ungereimtheiten kommt in den nächsten, und das sind ja viele Länder, die jetzt vielleicht auch gerade noch irgendwie in Koalitionsverhandlungen sind, da waren ja viele Wahlen. Wenn da jetzt jemand dagegen stimmt, also ein SPD-Land, dann scheitert die Reform. Und wir wissen ja auch, dass das schon eine unbeliebte, also dass sie unbeliebt ist, das werden wir gleich hören, weil wir gucken uns jetzt nochmal Reaktionen an oder hören uns Reaktionen an. Aber wie gesagt, dass es irgendeine Reform geben muss, das wissen, glaube ich, auch alle.
Ja. Na gut, dann können wir uns ja mal die verschiedenen Reaktionen angucken. Ne? Wir haben also letztendlich, Karl Lauterbach hat sich ja von vielen verschiedenen Seiten beraten lassen, ne? Von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, von den Vorsitzenden der gesetzlichen Krankenkassen, Patientenschützern, Marburger Bund unter anderem auch, Bundesärztekammer. Ja. Und da haben wir mal zusammen geglaubt, was so der, ja, die Stimmung ist.
Ist so ein bisschen Best-of, finde ich, von den Reaktionen von allen Podcast-Folgen, weil mittlerweile kennt man ja alle jetzt nach 38 beziehungsweise 39 Folgen. Finde ich eigentlich ganz gut, fand ich ja ganz gut. Mittlerweile ist man ja warm geworden mit den Stimmen, die da so reagieren. Und als allererstes natürlich die Bundesländer, die drohen mit einer Blockade im Bundesrat und mit einer Anrufung dann dieses Vermittlungsausschusses, wo es dann nochmal eine extra Runde drehen müsste, nochmal Änderungen gegebenenfalls dann gemacht werden müssten. Und sie befürchten oder sind skeptisch, dass die überhaupt diese Reform des Kliniksterben gerade im ländlichen Raum überhaupt noch abwenden kann. Gut, ob das überhaupt noch abzuwenden ist, ist nochmal eine andere Frage. Und außerdem kritisieren sie, dass dieser Transformationsfonds halt zur Hälfte 50 Milliarden von den Ländern getragen werden muss, die andere Hälfte von den gesetzlichen Krankenkassen, also auch eine fetter Batzen Geld, der da in die Hand genommen werden muss, auch von den Ländern und wie gesagt den Krankenversicherungen. Auf der anderen Seite wundert man sich, es gibt ja noch mehr Krankenversicherungen, nämlich die privaten Krankenversicherungen. Und da hat wohl die FDP erstmal durchgeboxt, dass die nicht mitfinanzieren müssen. Das soll jetzt wohl auch nochmal diskutiert werden, ob sie nicht doch ab 26 zumindest mal einen freiwilligen Beitrag zahlen dazu. Ja, ich gebe auch mal 1 Milliarde. Und das hätte man natürlich vielleicht vorab schon mal regeln können oder sich auf irgendwas einigen können. Aber daran merkt man, glaube ich, auch, dass da ein bisschen Torschlusspanik jetzt war gegen Ende der Legislatur, um halt irgendwas zu verabschieden. Dann haben wir unseren Lieblingslobbyverband. Julia hat es gerade schon gesagt, die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Der Herr Gass ist da der Vorsitzende. Da haben wir uns auch ein Interview angehört beim Deutschlandfunk. Und der ist ja nicht so ganz grün mit dem Herrn Lauterbach. Das kam auch da in dem Interview raus. Und er sagt, dass es in den kommenden Jahren trotz der Reform zu massiven Problemen bei der Patientenversorgung kommen wird. Ich meine, wir haben schon massive Probleme bei der Patientenversorgung, muss man ja auch mal sagen. Und das Gesetz steht für ihn für eine frei fortgesetzte kalte Marktbereinigung mit wegbrechenden Krankenhausstandorten, den Einstieg in die Rationierung und Wartelistenmedizin, einen gigantischen Bürokratieaufwuchs und planwirtschaftliche Strukturen mit maximaler Zentralisierung, hat der Herr Gass gesagt. Ja. Er hat gemeint, was er kritisiert hat noch, es gibt keine Auswirkungsanalyse. Das heißt, jemand, der mal durchrechnet, was da überhaupt passiert und was jetzt überhaupt an Kosten auf den Bund, die Länder, wie auch immer die Krankenhäuser zukommt, Das kritisiert er. Er hatte selber von einer Reform gesprochen in dem Interview, was die sich selbst überlegt hatten, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, wo sie was durchgerechnet hätten, was wohl ein bisschen eleganter gewesen wäre.
Und man muss ja aber vor allem, sie haben ja selber eine Auswirkungsanalyse auch gemacht für die den Gesetzentwurf, wie es jetzt verabschiedet wurde, wo sie ja auch gesagt haben, das wird so nicht funktionieren.
Ja, das, wie gesagt, kann sein. Und was auch noch wichtig ist, war halt, dass er auch nochmal kritisiert hat, dass es mit diesem Transformationsfonds natürlich total bescheuert ist, dass man da die privaten Krankenversicherungen nicht mit ins Boot geholt hat, beziehungsweise nicht mit zur Kasse bittet. Und ja, das sind ja alles Sachen, die man auch bis zum gewissen Punkt erstmal zustimmen kann, würde ich sagen. Dann habe ich noch ein Interview gehört mit dem Patientenschützer Eugen Brüsch, auch im Deutschlandfunk. Der hat gesagt, es setzt alles so sowieso an falschen Stellschrauben an, weil man falsch den Fokus sozusagen falsch gesetzt hat in Deutschland. Und zwar kritisiert er, dass man nicht nur den finanziellen Druck abbauen muss, sondern Qualität sozusagen in den Mittelpunkt stellen muss, ohne dass dafür Maßnahmen definiert wurden. Das heißt, man hat einfach nur gesagt, wir wollen finanziellen Druck nehmen, ohne wirklich Tools uns zu verschreiben oder Tools einzuführen, um die Qualität wirklich zu steigern. Dann, was wir auch schon ganz am Anfang gesagt haben, Innovationsschübe, ne, also die würden fehlen. Das habe ich jetzt auch nirgendwo gesehen, muss ich auch mal sagen, dass da irgendwas an Innovation in diesem Gesetz mit drin steckt, sondern erstmal geht es, glaube ich, nur für eine ganz einfache Sicherung der Versorgung und dass halt am Ende die Qualität eine Schlüsselrolle ist, um aus der Misere herauszukommen. Das glaube ich auch bis zu einem gewissen Punkt. Und was er auch noch kritisiert hat, wir haben einfach ein total ineffizientes Arbeiten mittlerweile in den Krankenhäusern und es gibt keinen roten Faden, der sich überhaupt durch die Versorgung in der Medizin zieht und dass man nicht Qualität daran messen kann, wie viele Köpfe sozusagen einen Patienten betreuen oder wie viele Ärzte einen Patienten betreuen, sondern halt die Qualität am Ende ausschlaggebend ist und nicht einfach nur durch die Menschen definiert wird, die daran arbeiten. Ich glaube auch, man kann eine Operation mit 4 Ärzten machen und die kann trotzdem schlechter sein, als wenn einer operiert.
Ja. Beziehungsweise ich finde, das ist eine ganz gute Überleitung nochmal auch auf die Meinung der Ärzteschaft, die eben sich geäußert haben zu dieser Reform. Wir haben zum einen einmal eine Pressemitteilung von der Bundesärztekammer gefunden. Die war bereits am 14.10. erfolgt, schon auf die verschiedenen Änderungen, die nochmal vorgenommen wurden anhand des KHVVGs. Und was da positiv hervorgehoben wurde, muss man sagen, das knüpft jetzt gerade an das an, was Felix gerade erwähnt hat, dass es eben zur Ermittlung auch dieser Leistungsgruppen eine ärztliches Personalbemessungsgesetz noch gibt. Das heißt, dass diesmal oder erstmalig eigentlich die gesamte Ärzteschaft berücksichtigt wird im Bezug auf Einstufung von Leistungsgruppen zum Beispiel. Weil die ganze Zeit war es so gewesen, dass man immer nur gesagt hat, okay, wenn man so und so viel Fachärzte hat für eine Fachrichtung zum Beispiel in diesem Krankenhaus, kann man daran die Leistung messen. Aber jetzt sollen auch zum Beispiel Ärzte in Weiterbildung berücksichtigt werden, was ich schon einen sehr, sehr wichtigen Punkt finde. Vielleicht können die Fachärzte natürlich zum Beispiel Operationen durchführen, aber die Betreuung auf Stationen zum Beispiel, wo ja auch eine gewisse Qualität herrschen soll, wird vorwiegend ja meistens durch Ärzte in Weiterbildung überhaupt durchgesetzt oder durchgeführt. Und ich glaube, das kann man sich dann schon auch so ein bisschen mal vorstellen wie ein Pflegeschlüssel, den wir häufiger auch schon mal erwähnt haben. Also, dass man halt sagen kann, okay, eine Pflegekraft kann eben nur so und so viele Patienten betreuen. Ansonsten ist eine bestimmte Patientengefährdung einfach gegeben. Und das soll jetzt erstmalig eben auch für Ärzte und Ärztinnen durchgeführt werden. Ansonsten ist auch noch wichtig gewesen, dass es eine Änderung gab im Hinblick auf die finanzielle Förderung der neu entstehenden Mehrkosten in Bezug auf Ärzte in Weiterbildung, weil man muss sich ja einfach mal vor Augen halten, wenn man jetzt eben also zum Beispiel für operative Fächer festlegt, dass bestimmte Operationen nur noch in bestimmten Zentren durchgeführt werden. Wir aber weiterhin zum Beispiel in operativen Fächern Operationskataloge haben, die wir erfüllen müssen, um den Facharzt für eine bestimmte Fachdisziplin zu erlangen. Dann ist es natürlich damit verbunden, dass ein Arzt in Weiterbildung gegebenenfalls häufiger auch das Krankenhaus wechseln muss, um eben bestimmte Eingriffe zu erlernen. Und diese finanziellen Mehrkosten sollen eben dann auch entsprechend subventioniert werden. Ja. Genau. Ansonsten war es auch sehr, sehr interessant, weil dann auch eben die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Jona, sich auf dieser Hauptversammlung des Marburger Bundes, wo ich jetzt eben gewesen bin in Berlin, geäußert hatte nochmal. Und die hatte sich, ja, also vor allem sehr bemängelt, was da auch aus anderen Richtungen kam, dass jetzt man am Schluss doch eher den Eindruck hatte, dass Karl Lauterbach die Reform eher im Alleingang nochmal durchgedrückt hatte. Natürlich haben anfänglich viele ihn beraten dazu, aber die wenigsten Stimmen wurden dann doch nochmal am Schluss berücksichtigt. Sie hat sehr bemängelt, dass es eine unzureichende Einbindung eben von Ärztinnen und Ärzten gab, die ja dann doch auch mit am direktesten betroffen sind natürlich in ihrer Arbeitsgestaltung. Sie hat auch hervorgehoben, dass es eher keine Entökonomisierung ist, sondern eher eine Entkommerzialisierung, die ja doch die ganze Zeit im Vordergrund eben gestanden hat. Dadurch, dass diese Vorhaltepauschalen sich doch noch eben zu sehr auf Fallzahlen natürlich stützen. Das hat ja Felix eben schon eingangs auch erwähnt gehabt. Wie man es anders macht, ist halt auch die Frage, muss man sagen. Dass es kein Gesetz eben auch für Entbürokratisierung ist, hat man gemerkt. Also es gibt ja keinerlei Optimierung in diesen Bereichen. Ansonsten, ja, sieht man viele Krankenhäuser, glaube ich, jetzt schon vor seinem geistigen Auge sterben. Das hat auch Susanne Jona eben nochmal gesagt. Man geht davon aus, dass aktuell, so wie der Gesetzesvorschlag jetzt durchgedrückt wurde, wahrscheinlich jedes vierte Krankenhaus in den nächsten Jahren nicht mehr existieren wird. Vor allem wird es erstmal wahrscheinlich auch eben kleine Krankenhäuser auf dem Land betreffen. Und ja, sie hat eben auch bemängelt, dass wahrscheinlich es eher nicht wirklich zu einem kontrollierten Schließen kommen wird und dass dann eben im Zweifelsfall eher wieder Mehrkosten entstehen werden, wenn es dann wieder ja zu einem neuen Aufbau kommen werden muss, um eben eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. Ja, ansonsten fand ich es natürlich auch, also ich denke, das ist nachvollziehbar auch, wenn man weiß, dass viele Krankenhäuser schließen werden die Patienten ja deswegen nicht automatisch gesünder leben und dadurch werden auch weniger Patienten in die Notaufnahmen kommen. Das wird nicht der Fall sein. Es wird einfach zu einer Überlastung kommen von der Notfallversorgung in Krankenhäusern, wenn die ein oder andere Krankenhauslandschaft eben zumacht. Und ja, wie wir auch eben schon einmal erwähnt haben, es gibt, die Krankenhäuser sind nicht dafür ausgelegt. Ne? Also wir haben ja keine leeren Räumlichkeiten in unseren Krankenhäusern, die nur darauf warten, irgendwie von Ärzten oder Patientinnen und Patienten besetzt zu werden. Und das wird ein massives Overcrowding geben. Gerade auch, wenn man sieht oder gehört hat auch, dass sich teilweise ja aktuell schon wieder die ärztlichen Bereitschaftsdienste in einzelnen Bundesländern zurückbilden, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, die ja eigentlich schon noch zu einer erheblichen Entlastung der Notaufnahmen geführt haben, wenn Hausärztinnen und Hausärzte geschlossen haben. Und man muss sagen, dass halt auch die Ärzte und Ärzteschaft einfach weiter überlastet werden wird, wenn eben Krankenhäuser schließen. Man hat häufig auch Krankenhäuser oder Stationen oder wir alle betreuen Menschen auch, die vielleicht gar nicht unbedingt ihrer Krankheit wegen auf den Stationen liegen, sondern eher, weil es halt eine ja Versorgungsproblematik gibt in der Bevölkerung. Wir haben ja schon mal drauf angespielt, auch es gibt viele Single-Haushalte in Deutschland, es gibt viele alte Menschen, die ja alleine leben auch wieder oder deren Familie die Versorgung nicht gewährleisten kann. Und auch da sind wir weiterhin dann die primären Ansprechpartner in der Ärzte- und Ärzteschaft, natürlich in Verbindung mit unseren Kollegen vom Sozialdienst. Ne? Genau, also auch aus der Ärzteschaft eher negative Resonanz. Wie gesagt, man war ganz froh, dass man dann auch aus Seiten des Marburger Bundes eben erwirken konnte, dass Ärzte in Weiterbildung zum Beispiel da doch noch mit aufgenommen werden, dass dort Hilfe für die bestehende Erlangung von Facharztdisziplinen dann gegeben wird. Aber ja, im Großen und Ganzen sehr, sehr kritisch.
Ja, also ich glaube, ganz abschließend muss man nochmal den GKV-Spitzenverband natürlich auch nennen. Die Frau Stefanie Stoff-Arnes haben wir auch schon häufiger gehabt. Die kritisieren natürlich, dass die Hauptkostenträger oder einer der größten Kostenträger halt sie selber sein werden, nämlich die gesetzlichen Krankenversicherungen. Die Beiträge steigen sowieso schon und das Geld, was überhaupt, sage ich mal, veranschlagt wurde in diesem Transformationsfonds, ist sowieso schon zu wenig. Ja, gebe ich ihr natürlich recht. Wir werden sowieso steigende Beiträge haben, die wir natürlich dadurch nochmal befeuern werden. Auf der anderen Seite kann man ja auch nicht, sage ich mal, von der Hand weisen, dass einfach über die letzten Jahre, also vor Corona, sage ich mal, die gesetzlichen Krankenversicherungen natürlich brutale Überschüsse hatten, also oder starke Überschüsse. Ich meine, das ist immer das Problem von der Feuerlöschertaktik, die wir halt in Deutschland fahren. Das heißt, erst was gemacht wird, wenn halt schon am Brennen ist. Und ich glaube, damit kann man auch zu unserem eigenen Fazit ein bisschen umschwenken. Und zwar, ich glaube, keiner von auch allen Kritikern will verneinen, dass was gemacht werden muss. Es ist eine Reform nötig und es gibt, ist auch eine Reform nötig, die weiter reicht eigentlich als diese Krankenhausreform jetzt ist. Nun ist natürlich alles immer irgendeine Form von Kompromiss, das muss man auch mal sagen. Jede Regierung vorher hätte Zeit gehabt, auch was zu machen. Das sind alles Probleme, die sind schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten bekannt und dieser Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind, der war unvermeidlich mit dem alten System. Ja, ob diese Reform jetzt am Ende des Tages der Gamechanger sein wird, das kann keiner von uns sagen. Es wird, ob es überhaupt was verbessern wird, kann auch keiner sagen. Aber das, was gemacht werden muss, wie gesagt, das steht außer Frage und dass es jetzt am Ende auf den letzten Drücker sein musste, ist natürlich ärgerlich, ja. Ich glaube, was auf jeden Fall verfehlt wurde, sind die 2023 in unserer Folge 6 postulierten Entökonomisierung und Qualitätssicherung. Ja, wir haben ja auch schon gesagt, dass es irgendwie ein bisschen eine Verschleierungstaktik ist mit der Krankenhausreform und dann nicht wirklich eine bessere Versorgung da am Ende rauskommen wird. Die Beiträge werden auf jeden Fall steigen. Aber was man auch nochmal sagen muss, was ich gerade nochmal reingeschrieben habe, ist, das Krankenhaussterben ist auch unvermeidlich. Also das muss man auch mal sagen. Diese Kritik ist natürlich alles gerechtfertigt, auch von der Marburger Bund. Aber wenn nichts gemacht wird, werden die Krankenhäuser auch sterben. Also wie gesagt, es muss irgendeine Form von Regulativ muss her. Und wenn es jetzt der letzte Weg ist, um noch irgendwas zu machen, dann ist es halt so. Ja, ich, wie gesagt, ich bin kein Politiker, ich kann es nicht ändern. Du auch nicht, Julia. Wir können nur kritisieren, dass man halt über Jahre da weggeguckt hat und immer gesagt hat, ja, tolles Gesundheitssystem, super toll. Ja, dass wir in Deutschland zu viel Krankenhäuser haben im Vergleich zum europäischen Ausland, das glaube ich auch klar. Ja, also es muss irgendwas passieren, aber dass wir sind einfach viel zu spät dran. Ich glaube, wir sind einfach viel zu spät dran, um da jetzt noch irgendwas Gutes, dass da noch irgendwas Gutes bei rumkommt, oder?
Das auf jeden Fall. Also ich glaube auch aus der Ärzteschaft, natürlich sagen alle auch, dass die, dass eine Art von Reform her muss. Und man merkt ja auch selber, wie man irgendwie ein bisschen ausbrennt in diesem System und wie immer mehr Leute ja auch den Weg in andere Fächer suchen oder auch in Teilzeit, wenn man jetzt in der Ärzteschaft erstmal bleiben will, weil einem einfach viele Dinge stören, so wie sie jetzt einfach aktuell laufen, ne? Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, wir waren ja jetzt nicht dabei gewesen bei den ganzen Verhandlungen, aber so wie ich den Eindruck habe, werden da schon die Menschen, die es halt einfach aktiv betrifft, nicht so berücksichtigt, wie es sein sollte. Und ich glaube auch, dass einfach die nächsten Jahre, sollte denn diese Reform jetzt wirklich so 1:1 umgesetzt werden, wie es geplant ist, für niemanden gut werden, ne? Weder für alle Arbeitnehmer im Gesundheitssystem und noch für die Patientinnen und Patienten.
Ja.
Weil man muss auch einfach sagen, es gibt ja keine Übergangsregelung. Ne? Man kann ja, weiß ich nicht, das Krankenhaus wird dann zugemacht. Ne? Dann wird es dann ja niemanden geben, der die Notfallversorgung gewährleisten kann.
Initial, ja klar, aber das Krankenhaus wird auch so zugemacht. Also ich glaube,
ja, aber
die kleinen Krankenhäuser.
Persönlich glaube, man hätte da vielleicht doch in, also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin ja.
Ja, aber das
auch,
vor Jahren, Julia, wie gesagt, auch diesen kleinen Krankenhäuser oder selbst bei uns, Alter, die Leute sind weg, die sind schon nicht mehr da.
Ja.
Also du kannst auch effektiv wahrscheinlich kleine Krankenhäuser irgendwo, die dauerhaft zu sind, einfach zumachen, weil da eh keiner mehr ist. Also das muss man ja auch mal sagen. Du kommst jetzt, das sind alles Sachen, das wird Jahrzehnte dauern, ja. Du kommst nicht jetzt von jetzt auf gleich, kommen da keine Ärzte vom Himmel gefahren oder Pflegepersonal oder neue Maschinen, die landen da nicht in einem renovierten Neubau oder sonst was, sondern das hätte vor Jahrzehnten gemacht werden müssen, Alter.
Es wurde ja nicht investiert auch von den Ländern. Genau. Das ist ja alles komplett bewusst. Ne?
Vergleich die Krankenhäuser mit den Brücken in Deutschland, ja, Alter. Das, wie gesagt, da diese komische Autobahn, wo man immer sieht, wenn man nach Frankfurt fährt, Richtung Dortmund, ja. Alter, das dauert ewig, bis da eine neue Brücke steht. Und so wird es auch bei den Krankenhäusern sein. Um da eine neue Brücke in ein neues System zu bauen, das wird einfach Jahre dauern, ja. Und vielleicht ist jetzt diese Reform der Startschuss für noch viele weitere Reformen, die mit Sicherheit notwendig sein werden, um da irgendeine Form von Ruhe reinzubringen. Wir werden jetzt auf bestimmt, also es wird jetzt kein Chaos geben, glaube ich nicht, aber es wird auf jeden Fall Engpässe geben, die noch deutlich größer sind als die, die jetzt schon vorhanden sind. Und das, denke ich mal, steht außer Frage. Ich glaube, man muss sich auch dran gewöhnen, dass der Zugang zum System, so wie er in Deutschland ist, der schon sehr gut ist, muss man ja auch mal sagen. Also wir haben einen sehr niedrigschwelligen Zugang zum Gesundheitssystem. Der wird schwerer werden, so oder so. Egal ob mit Reform oder ohne Reform. Ja, und die Wege werden weiter werden. Auch das weil es einfach nicht genug Personal gibt. Egal, wie viel Krankenhäuser du erhältst, da wird keiner arbeiten, ja, oder werden nicht genug Leute arbeiten. Das steht außer Frage. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Ne? Also das kann jetzt nicht das Letzte gewesen sein, was reformiert wurde.
Ja, aber ich finde, es ist ja, ich finde, das Problem ist einfach nur, und das wollte ich ja eben nochmal sagen, die Endziele sind ja schon klar, ne, dass da die Umstrukturierung sein muss, auf jeden Fall, ne, dass man vielleicht eine bessere Qualität schaffen kann, indem man, Zentren erstellt, klar, ne, nur ich glaube, der Weg dahin, der ist halt einfach ungewiss, ne, und die Finanzierung bis dahin, ehrlich gesagt, auch.
Klar.
Ne? Und das finde ich ist halt einfach schwierig und ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich gesehen, ne, als Ärztin oder die im Krankenhaus jetzt aktuell arbeitet, finde ich, ist das jetzt schon besorgniserregend. Ne? Keiner weiß, wie seine Weiterbildung bis zum Schluss jetzt irgendwie, wenn man jetzt angefangen hat, die nächsten 5 Jahre überhaupt gestaltet wird.
Ja, ja. Die Weiterbildung, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch was ein extra Thema natürlich nochmal ist.
Ja.
Also das muss,
aber ich finde,
das hat keiner berücksichtigt.
Ja,
genau.
Ne, und man muss ja sagen, unter dem Aspekt, dass man ja einfach weiß, dass es einen Ärztemangel gibt, dass es immer schlimmer werden wird. Wie gesagt, es werden noch sehr, sehr viele Ärzte in den nächsten 10 Jahren in Rente gehen. Da wird eine Diskrepanz herrschen von, ich glaube, 12% wurde jetzt gesagt, ne? Einfach Lücken, die überhaupt nicht mehr geschlossen werden, wenn überhaupt die Menschen so weiterarbeiten, wie sie es tun. Und
die auch keiner mehr in der Workload natürlich füllen wird. Das steht alles außer. Wie gesagt, ich kann jetzt einfach nur sagen, ich bin zumindest, also das, da bin ich auch ehrlich. Ich glaube, wie gesagt, ich bin froh, dass man sich noch auf irgendwas hoffentlich geeinigt hat, weil ich glaube, das wird auf jeden Fall teurer, wenn gar nichts jetzt gemacht werden würde, dass man darauf jetzt noch mehr Reformen aufbauen muss, auf dieses Gesetz. Das steht außer Frage. Dass das jetzt kein gutes oder perfektes Gesetz ist, das ist, will ich gar nicht sagen, aber es musste irgendwie ein Startschuss gefunden werden. Das ist jetzt halt das. Damit muss man arbeiten. Wenn es durchgeht, wir werden sehen.
Gut, oder? Bevor wir uns weiter aufregen, Felix, du hast noch was Lustiges vorbereitet. Ich bin schon ganz gespannt die ganze Zeit. Und
Ich habe noch ein kleines Outro vorbereitet, weil ich bin ja auch immer viel bei Instagram unterwegs. Wer uns folgen will, übrigens AMS-Podcast. Ich ziehe es jetzt einfach mal ganz frech vor, unseren Instagram-Channel. Und ich kriege ja immer, ich gucke ja auch gerne Reels, habe jetzt auch mal meine Zeit wieder gecapped und zwar mit einer Stunde. Danach wird mein Instagram gesperrt und ich kann es nicht mehr benutzen. Hast du so einen Blocker drin bei dir, Julia?
Ja, aber ich hatte eine Viertelstunde eingestellt und dann drücke ich den einfach 5000 Mal weg und dann hat man es doch wieder geschafft, den zu umgehen.
Nee, mit einer Stunde habe ich so eine gewisse Urgency, dann auch nicht weiterzumachen. Also wenn man mal so ins Doomscrolling kommt, dann bin ich irgendwie mit einer Stunde ganz gut gedeckelt.
Das ist
auf jeden
gut.
Fall, was mein Algorithmus komplett zerstört hat, sind die Pokémon-Karten, Julia. Du hast bestimmt auch eine gute Erinnerung daran. Wir hatten auch früher viele Pokémon-Karten. Und jetzt kommt hier ein bisschen entspannte Musik aus dem Poké-Center im Hintergrund. Und zwar habe ich, wie gesagt, kriege ich andauernd irgendwelche Reels in den Timeline gespült, wo jemand Pokémon-Karten aufmacht. Und zwar einfach.
Wie viel
so,
sind da 7 Stück in einer Packung?
Ja, genau. Und ich fand es früher auch cool, muss ich sagen, die aufzumachen. Ich habe jetzt auch schon zu meiner Verlobten gesagt, ich habe bald Geburtstag, vielleicht ist noch ein Päckchen Pokémon-Karten drin. Und so habe ich mir überlegt, und so als Outro, erstmal eine Frage an dich, Julia. Wir hatten damals die glitzernde Zapdos-Karte, erste Generation.
Oh ja.
Wer kann
ja,
das
ich. Ja,
das war die wertvollste Karte, die wir haben. Blöd, dass du sie nicht aufgehoben hast, Julia, weil wie viel ist die jetzt aktuell wert?
Ey, die haben wir 100% noch.
Nein, die haben wir damals auf so einem Flohmarkt verkauft, einen Dreiser.
Auf gar keinen Fall
doch.
Haben wir die verkauft.
Ja, wenn sie noch da ist, okay. Was ist sie in einem guten Zustand wert heutzutage? Für was geht die bei eBay raus?
Also ich glaube, früher waren es mal 40 Mark gewesen, 40 Euro gewesen.
Ja.
Keine Ahnung, 1000?
2800 Euro.
Geil.
Ja, also da könnten wir so viel Podcast-Equipment kaufen. Da könnten wir Bots kaufen, die den Podcast hören.
Die haben wir 100% noch.
Ja. Gut, dann viel Erfolg bei der Suche. Dann kannst du einschicken, bewerten lassen. Wenn sie PSA 10 ist, das höchste gegradete, dann kriegst du 2800 Euro dafür.
Geil.
Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, wenn Karl Lauterbach ein Pokémon-Trainer wäre, ja, dann auf seinem Weg zur Reform, ne, muss er sich ein Start-Pokémon aussuchen. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Pokémon aus der ersten Generation, von dieser ersten Kartengeneration gescreenshottet und schick dir die jetzt mal zu. Und du kannst dann mal erraten und ich erzähle dir dazu die Geschichte, wie der Karl Lauterbach jetzt zu seiner Reform gekommen ist, okay?
Okay.
Also, wir fangen jetzt mal an. Also, Karl Lauterbach hat sich gedacht, okay, wir brauchen die Krankenhausreform und er hat sein Start-Pokémon ausgewählt und zwar dieses. Weißt du, was das für ein Pokémon ist?
Ja, das konnte man gar nicht als Start-Pokémon nehmen.
Ich weiß. Das ist eine Geschichte, Julia. Du musst dich ein bisschen drauf einlassen. Er hat das jetzt einfach als sein Start-Pokémon gewählt.
Also das ist so ein gelbes Pokémon, hat 2 Beine, 2 Arme und einen fuchsähnlichen Kopf, würde ich mal sagen.
Ja.
So kleinen Schulterkissen. Und es ist nicht aus der ersten Generation
Doch,
gewesen.
Natürlich, ich habe alles aus der ersten Generation. Da musst du mir jetzt glauben. Abra. Und zwar hat Karl Lauterbach gedacht, Abracadabra, Simsalabim, und da ist schon die Krankenhausreform da. Und zwar, was nämlich daran ganz interessant ist, bei Abra konntest du nämlich zu Kadabra entwickeln, aber musstest es tauschen mit dem Pokémon Link-Kabel, damit es sich zu Simsala entwickelt. Und das sind nämlich die, sag ich mal, die Kompromisse, die Herr Lauterbach auf dem Weg zur Reform vielleicht eingehen musste. Das hat er nämlich nicht bedacht. Er hat gedacht, ich wähle einfach ein starkes Pokémon aus mit 3 Entwicklungen. Aber scheiße, ich muss jemand anderen finden, mit dem ich das tausche über meinen Link-Kabel, damit ich überhaupt sozusagen auf die dritte Stufe komme. Und das hat er jetzt wahrscheinlich nicht geschafft mit seiner Reform. Und dann ging es weiter. Am Anfang war er motiviert, ist mit seinem Abra oder Kadabra rumgelaufen. Aber oh Gott, da lag auf der Route dieses Pokémon, Julia.
Das kennt, glaube ich, jeder noch. Das ist so ein ganz dickes Pokémon, hat so ganz zugekniffene Augen, liegt auf dem Rücken, schwarz-weiß, und es ist Relaxo.
Richtig, Relaxo. Und zwar hat es den Weg blockiert. Dann hat er sein Relaxo-Hindernis final überwunden und denkt sich, jetzt habe ich es geschafft. Aber, oh mein Gott, dieses Pokémon erscheint auf einmal.
Ist ein kleiner rosaner Flauschiball und nennt sich Pummeluff.
Genau, und Pummeluff hatte eine Spezialfähigkeit, und zwar auch in der Anime-Serie hat es immer alle einschlafen lassen, deswegen er noch mal ein bisschen Zeit verloren hat. Auf jeden Fall ist er dann am Ende mit seinem Pokémon-Team bis zur Top 4 gekommen und hat den Endgegner bezwungen, nämlich den Bundestag, und das war dieses Pokémon. Wer kennt es noch? Am Ende muss man immer bei der Top 4 kämpfen, hatte der Endtypi immer dieses Pokémon ganz oft.
Das ist ein kleiner Drache, ist aber nicht Glurak, sondern
Dragoran,
genau.
Genau, es war sehr stark. Und dann hat er die Pokémon-Liga besiegt und hat sozusagen seine Reform durchbekommen. Und das Pokémon, was am Ende drunter leiden muss, ist das Pokémon hier. Das schicke ich dir nochmal zu, Julia.
Das sieht so ähnlich aus wie Pummeluff und hat so ein Ei vorne drin.
Ja, das war auch immer im Pokercenter mit am Start bei der Schwester Joy.
Ach Gott, keine Ahnung.
Chanera. Das ist nämlich stets symbolträchtig für alle Leute, die noch im Gesundheitssystem arbeiten. Finn Chanera sieht zwar lieb aus, aber auch ziemlich ein bisschen überfordert. Hat nicht mehr so viel Zeit für Sport, ist nämlich auch ein bisschen dicklicher und immer ein Ei vorne am Start. Also irgendwelche Snacks in Form von Merci, die es von dem Patienten geschenkt bekommen hat. Und das war meine witzige Pokémon-Geschichte zur Gesundheitsreform.
Juhu.
Wie hat's dir gefallen, Julia?
Sehr gut, sehr kreativ, Felix.
Gut.
Also, Wahnsinn, was du noch alles weißt über Pokémon.
Ja, wie gesagt, ich bin deep drin. So.
Ich muss auf jeden Fall die Zapdos-Karte finden, ja. Weil...
Dann können wir endlich aufhören und kündigen.
Dann können wir aufhören, dann können wir aussteigen.
Shiny Glurak, Alter, das ist jetzt irgendwie 10.000 Euro wert von der ersten Generation. Das hatte auch jemand bei uns damals in der Grundschule, das weiß ich noch.
Ich muss sie finden.
Ja. Gut, Julia, möchtest du noch was der Sache hier hinzufügen?
Nee, ich muss auf jeden Fall nochmal die erste Generation Pokémon ein bisschen besser lernen, aber bis zur nächsten Story habe ich ja wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Ansonsten, wer Felix vielleicht nochmal über ein paar Pokémon-Fragen auch stellen möchte, er kann sich immer ganz gerne über Instagram bei ihm melden. Wer seinen Privataccount nicht hat, sonst AMS-Podcast ist er immer erreichbar.
Ja.
Felix guckt regelmäßig unsere E-Mails auch. Auch hier könnt ihr ihm schreiben, aufmessersschneidepodcast@gmail.com. Folgt uns gerne bei Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Gebt gerne immer noch Sterne, wenn euch das gefallen hat, was ihr heute vielleicht auch wieder gehört habt oder vielleicht zum ersten Mal. Wir freuen uns immer sehr, sehr dolle über jeden neuen folgenden Menschen. Ja.
Jawohl, Julia. Und ich glaube, ich mache heute gar nicht die Abspielmusik an, sondern lasse einfach die Poké-Center-Musik laufen, oder?
Ja.
Okay, also Leute, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Vielleicht holt mal euren Pokémon raus, euren Gameboy raus und spielt noch mal ein bisschen Pokémon. Lenkt euch von den Sorgen im Gesundheitssystem ab. Nehmt den Pokémon Gameboy mit zur Arbeit. Hatten wir auch noch mal einen rumliegen in der Orte, weißt du?
Den habe ich hier.
Den hast du hier?
Ja,
geil. Geil. Ja, also dann zocken wir ein bisschen Pokémon und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis in 2 Wochen.